Wir feiern das Abendmahl, es ist alles schön vorbereitet, es sieht schön geschmückt aus. Ich freue mich, dass der Raum so voll ist. Ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Kinder und Jugendliche. Abendmahl ist ja ein Gedächtnismahl, weil wir uns an etwas erinnern und weil der Herr Jesus gesagt hat, solches tut zu meinem Gedächtnis. Aber erinnern können wir uns ja gar nicht so richtig, wir waren ja nicht dabei. Also erinnern wir uns vielleicht weniger an das Ereignis, als vielmehr an die Bedeutung für uns. Und dann ist es ein Bundesmahl, das Abendmahl ist ein Bundesmahl, weil unser Herr Jesus gesagt hat, dies ist das Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Gott geht mit seinen Kindern einen Bund ein. Man könnte sagen, er verbündet sich mit ihnen. Und dann spricht er ihnen Vergebung zu und dann spricht er ihnen Leben zu. Und das feiern wir. Und es ist ein Hoffnungsmahl, weil Jesus auch gesprochen hat, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und beim Abendmahl, da wird unser Blick gelenkt auf diese Hoffnung, auf dieses Ziel der Hoffnung, das wir haben, eines Tages mit ihm essen und trinken im Reich Gottes. Und es ist ein Gemeinschaftsmahl, weil es Gemeinschaft stiftet. Untereinander, so, wir haben jetzt die Füße gewaschen gerade, aber auch mit Gott. Da benutzt Paulus an einer Stelle diesen eigentlich merkwürdigen Ausdruck, die Gemeinschaft des Blutes Christi. Und die Gemeinschaft des Leibes Christi. Also irgendwo steckt da bei Brot und Wein etwas drin, das mit Gemeinschaft zu tun hat. Und zwar Gemeinschaft mit ihm. Er lädt uns dazu ein. Und das ist keine Floskel. Gott, der das Universum geschaffen hat, der Höchste, lädt dich und mich ein und sagt, komm, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dir nah sein. Du bist eingeladen. Ich mag, dass ihr euch mal versucht, etwas vorzustellen. Ist vielleicht nicht so schwer, vielleicht war das bei euch auch in der letzten Zeit, gab es so etwas vielleicht mal. Der Tisch ist gedeckt. Alles ist vorbereitet. Die Kerzen brennen und das Licht, das wird reflektiert in dem Besteck, das auf dem Tisch liegt. Schöne Lichtstrahlen werden auf den Tisch geworfen, der ganz in Weiß gehüllt ist. Vielleicht sind sogar Stühle in Weiß gehüllt. Und da ist Geschirr, das so angerichtet ist, dass man weiß, dass für mehrere Gänge angerichtet wurde. Das wird ein Festmahl. Alles ist vorbereitet. Man hat die besten Speisen eingekauft und den ganzen Tag gekocht, um diese guten Speisen nach den besten Rezepten in leckerstes Essen umzuwandeln. Alles ist vorbereitet und jetzt freut ihr euch nur noch auf die Gäste. Wenn ihr so ein Essen vorbereitet habt, wen ladet ihr ein? Wen ladet ihr ein? Mit wem würdet ihr das Essen teilen, wenn ihr euch so viel Mühe gibt, wenn ihr so viel vorbereitet, wenn alles angerichtet ist? Mit wem würdet ihr jetzt gerne essen? Familie? Freunde? Angenommen, es gäbe außer euch nur 5 Plätze am Tisch. Der Ehepartner, die Kinder, vielleicht gibt es nur 3 Plätze am Tisch. Wer würdet ihr einladen? Wer wäre würdig, mit euch am Tisch zu sitzen, wenn es dieses Festmahl gibt? Wenn es nur einen Platz gäbe außer eurem? Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, sagst du. Mit wem würdet ihr es gerne verbringen, dieses Essen? Ich denke mal, dass jeder von euch zuerst an Familie und Freunde gedacht hat. Das sind die Leute, mit denen wir gerne Zeit verbringen. Das sind die Leute, die wir gerne um uns herum haben. Und dieser Satz ist der erste und vielleicht einer der wichtigsten Sätze für diese Predigt. Der Gastgeber lädt ein, wen er will. Der Gastgeber lädt ein, wen er will. Und in der Regel lädt er diejenigen ein, die er mag, mit denen er gerne Zeit verbringt, die er gerne um sich hat. Und das ist gut, das macht Spaß. Ich weiß, wie das war, als wir geheiratet haben und überlegt hatten, wenn es so ein Fest gibt, wen würden wir alles einladen. Ist manchmal auch schwer, wenn man sich begrenzen muss. Aber es ist schön. Es ist schön, solange man derjenige ist, der einlädt. Kann auch schon mal ungute Gefühle geben, wenn man irgendwo gern dabei wäre und dann kommt die Einladung nicht. Gott, der Herr, lädt ein zur Gemeinschaft mit ihm und dann gibt es diesen Bibelvers, spricht Paulus im 1. Korintherbrief, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und am Blut des Herrn, wer unwürdig davon isst. Ich fand das ja ganz süß eigentlich, wie Luba das anmoderiert hat gerade, dass wir die Predigt hören zum Thema unwürdig und wir freuen uns alle darauf. Was wollt ihr hören? Wer unwürdig davon ist? Und dann weiß ich, dass dieser Text manchmal so verstanden wird, dass er die Frage aufwirft, bin ich's? Das ist ein schwerer Text, weil er irgendwie nahezulegen scheint, dass es ganz offensichtlich Leute gibt, zumindest kann man ihn so verstehen, dass es Leute gibt, die aus welchen Gründen auch immer nicht willkommen wären am Tisch des Herrn. Dass es Personen gibt, die nicht würdig sind. Nicht würdig an der Gemeinschaft des Blutes, nicht würdig für die Gemeinschaft des Leibes Christi und dann stelle ich mir die Frage, gehöre ich dazu? Wer ist denn würdig? Wer ist denn würdig, an deinem Tisch zu essen, Herr Jesus? Was muss ich denn tun, um deiner wert zu sein? Und dann kommen diese ganzen verschiedenen Gedanken und ich weiß, dass manche von euch sie manchmal pflegen, weil ich das in Gesprächen immer wieder höre. Was muss ich tun? Dann gibt es Geschwister, die sich erst bemühen und die sagen, bevor ich am Abend mal teilnehme, da möchte ich erst noch diese und jene Sünde ausräumen. Und das ist gut, das ist sicherlich nicht falsch. Oder die sagen, ich weiß, ich lebe noch im Unfrieden mit dieser und jenen Person. Ich möchte das vorher ausräumen, ich möchte mich vorher versöhnen. Und das ist gut. Das ist gut, natürlich ist es gut, wenn wir uns versöhnen. Natürlich ist es gut, wenn wir an uns arbeiten. Kurzum, es gibt Geschwister, die sich bemühen, der Gemeinschaft Christi würdig zu leben und das sollen wir auch. Das ist gut. Die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf, würdig zu leben der Berufung. Aber ich frage mich, wie könnte ich jemals würdig sein? Wie könnte ich jemals würdig sein? Das Wort, das hier steht, Axios, würdig, das heißt übersetzt so etwas wie, ihr stellt euch eine Waagschale vor und die eine Seite, die ist weit unten, ne, so eine Balkenwaage, die eine Seite, die eine Waagschale ist ganz weit unten und würdig, das ist das, was man reintun muss in die andere Waagschale, damit die erste Waagschale sich anhebt, damit es zu einem Gleichgewicht kommt, damit es zu einem Ausgleich kommt irgendwie, zu einer Gleichwertigkeit. Das bedeutet dieses Wort, einer Sache wert sein. Es wird so benutzt, wie eine Sache verdient zu haben, aber ich frage mich, was könnte ich jemals tun, um das zu verdienen, was mir im Abendmahl angeboten wird? Kann ich als Mensch irgendetwas tun, um mir das zu verdienen? Könnte ich irgendwas tun als Mensch und egal wie sehr ich mich anstrenge, aber könnte ich was tun, um mir zu verdienen, diese Gleichwertigkeit? Ich kann es nicht tun. Und wenn ich es tun könnte, dann bräuchte ich das Abendmahl nicht mehr. Vielleicht bemühe ich mich, ein gottgefälligeres und frommeres Leben zu führen. Ja, möchte ich, das ist gut. Und vielleicht möchte ich erst noch Frieden mit allen Menschen schließen. Aber wenn ich ehrlich bin, dann gibt es da diese ganz bestimmte Menschen vielleicht, wo es mir schwer fällt. Oder es gibt ganz bestimmte Sünde, wo es mir sehr, sehr schwer fällt. Und ich weiß, Gott, wie soll ich das schaffen? Und wenn ich dann noch lese, was die Bibel auch ganz unmissverständlich sagt, würdig ist nur einer, und das ist Gott selbst, dann frage ich mich, wie könnte ich jemals würdig sein. Der Gastgeber lädt ein, wen er will. Und in der Regel sind das die Leute, die ihm wert sind und lieb sind, mit denen er Gemeinschaft haben möchte und mit denen er gerne Zeit verbringt. Und da sind wir nun am ersten Abend der ungesäuerten Brote, das Passafest. Und Jesus selbst lädt ein und ich lade euch auch ein, dass ihr diesen Text mit mir gemeinsam lest aus Matthäus Kapitel 26, wenn ihr Bibeln dabei habt. In Matthäus Kapitel 26 ab Vers 17, da heißt es, am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da traten die Jünger zu Jesus und sie fragten, wo willst du, dass wir das Passahlamm zum Essen bereiten? Und er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nah, ich will bei dir das Passah feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger, die taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend, da setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen, und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Und er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, Rabbi? Und er sprach zu ihm, du sagst es. Als sie aber aßen, dann nahm Jesus das Brot, dankte, und ihr kennt die Verse, die dann folgen. Würdig. Würdig, der erste Tag der ungesäuerten Brote. Jesus möchte dein Fest feiern. Jesus möchte ein Fest feiern. Er ist der Gastgeber und er lädt ein. Und der Gastgeber lädt ein, wen er einladen will. Leute, die ihm wert sind. Leute, mit denen er Gemeinschaft haben möchte. Leute, denen er nah sein möchte. Und er möchte mit seinen Jüngern feiern. Ich will das Passa feiern mit meinen Jüngern. Und man muss sich das vorstellen, im alten Orient ist das noch viel mehr, als wenn man heute jetzt hier vielleicht mal nebeneinander sitzt, wenn man gerade ein Stück Brot isst. Was für ein Wert Tischgemeinschaft damals gewesen ist. Tischgemeinschaft, ich lese euch einfach nur mal zwei Sätze vor aus dem theologischen Lexika, bedeutet Freundschaft und Nähe. Miteinander zu essen ist eine der tiefsten Formen der Gemeinschaft, ist es vielleicht heute noch. Und dann heißt es, Tischgemeinschaft ist ein Zeichen einer menschlichen Verbundenheit und Zusammengehörigkeit und Ausdruck der Freundschaft und Bruderschaft und Liebe. Ist die Liebe, die Jesus zu seinen Jüngern hat, dass er sagt, das Passafest, wenn ich Gastgeber bin, ich feiere es mit euch. Und im Paralleltext in Lukas, da wird es noch deutlicher, wenn er sagt, mich hat herzlich verlangt, das Passahlamm mit euch zu essen. Es war ihm ein echtes Herzensanliegen, denn das sind die Leute, mit denen er es feiern möchte. Die sind würdig. Die sind würdig. Klar, das sind ja auch seine Jünger. Die waren ja auch immer an seiner Seite. Die sind würdig, oder? Sind die würdig? Und während sie dann zusammen sitzen mit diesen Leuten, die würdig sind, fängt er an und spricht etwas ganz Überraschendes. Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Was? In dieser Gemeinschaft der Würdigen, die es wert sind, Tischgemeinschaft, Bruderschaft und Liebe mit Jesus zu teilen, dort am Tisch, bei denen, die würdig sind, ist offensichtlich einer, der wird dieses hohe Gut der Tischgemeinschaft verraten. Der wird Jesus verraten und während er mit ihm ist oder danach ihn verraten an die Feinde. Einer ist offensichtlich nicht würdig. Okay, ist einer, gibt noch 11 andere. Aber dann geht's weiter und was sagen die Leute dann? Was sagen die Jünger? Bin ich's? Da fing jeder Einzelne zu fragen, bin ich es? Offensichtlich bei diesen Leuten, die würdig sind, mit ihm am Tisch zu sitzen, ist sich kein einziger sicher, dass er nicht derjenige sein würde, der Jesus am Ende verrät. Bei den Leuten, die dort mit Jesus am Tisch sitzen, hält es jeder anscheinend für möglich, zumindest für denkbar, dass er am Schluss Jesus verraten würde. Sind die Leute würdig? Sind die Leute würdig? Ist das die Tischgemeinschaft Jesu? Und wir müssen die Leute einfach nur mal durchgehen. Da sitzt ein Petrus mit ihm am Tisch, der schwört, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Jesus sagt, der Hahn, der muss nicht mal dreimal krähen. Dann hast du mich dreimal verleugnet, dass du mich überhaupt nur kennen würdest. Und übrigens, im Matthäus-Evangelium wird erwähnt, dass genauso alle Jünger gesprochen haben. Der sitzt mit ihm am Tisch. Und Jakobus und Johannes, Donnersöhne, die darum streiten, ob sie im Reich Gottes links und rechts von ihm sitzen können und herrschen können. 3 Jahre lang sind sie unterwegs mit ihm und haben es immer noch nicht verstanden, was Jesus ihnen beibringen wollte. Wer groß sein möchte unter euch, der soll euer Diener sein. Und ein Philippus, der spricht, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus muss ihm antworten, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ein Thomas ist dort, der spricht, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehe das ein wenig später, und meine Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich es nicht glauben. Und dann ist dort Judas, der ihn verrät. Das sind die Leute, die dort sitzen. Und alle Jünger musste Jesus fragen, habt ihr noch keinen Glauben? Und alle schlafen ein beim Beten im Garten Gethsemane. Und alle verlassen ihn am Kreuz. Und keiner ist sich ganz sicher, ob er ihn nicht am Schluss verraten würde. Das ist die Tischgemeinschaft Jesu. Mit Jesus am Mahl sitzen 12 Sünder. 12 Sünder, die der Tischgemeinschaft eigentlich nicht würdig sind. Die ihr eigentlich nicht würdig sind. Und was macht Jesus? Was macht Jesus? Er nimmt das Brot, dankt, bricht es und gibt es ihnen. Nehmt, esse, das ist mein Leib. Und er nimmt den Kelch und er gibt es ihnen und sagt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Auch für euch. Früher, da haben die Leute immer gemeckert, haben sich immer beschwert und gemurrt. Dieser, der nimmt die Sünde an und er isst mit ihnen. Und hier wird es so wahr. Er nimmt Sünde an und er isst mit ihnen. Der Gastgeber lädt ein, wen er will. Und diese will er bei sich haben. Ungläubige, Verräter, Zweifelnde, mich und dich. Was macht mich also würdig? Was macht mich also würdig, am Tisch des Herrn zu sitzen? Würdig macht mich nur das eine, dass ich, wenn der Herr einlädt, der Einladung folge und Ja sage. Dass ich, obwohl ich schwach bin, obwohl ich Fehler habe, obwohl ich Sünder bin und eigentlich nichts am Tisch des Herrn zu suchen hätte, dass ich Ja sage und komme, weil Gott selbst mich einlädt, weil Gott mich möchte, weil Gott Zeit mit mir verbringen möchte, weil Gott mir nah sein möchte. Da gibt es diesen Paralleltext in Lukas 14, ihr kennt ihn, da heißt es, einer, der bereitet ein Abendmahl vor und dann heißt es irgendwo, dass er zu seinen Knechten sagt, sagt allen Leuten, allen Eingeladenen, kommt, denn es ist alles bereitet. Und dann kommt keiner. Und wen lädt der Hausherr dann ein? Geht raus und ladet die Armen und die Verkrüppelten, die Blinden und die Lahmen ein. Und in Matthäus 22, da heißt es sogar, er lädt Böse und Gute ein. Was macht sie würdig, teilzuhaben an diesem Abendmahl des Königs? Nur die Tatsache, dass sie Ja sagen. Allein die Tatsache, dass sie Ja sagen. Es gibt nicht viele Textstellen, in denen dieses Wort unwürdig im Neuen Testament benutzt wird. Aber eine davon ist Lukas Kapitel 15, in dem ein Mensch spricht, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, ich bin hinfort nicht würdig, da ist das Wort. Ich bin nicht würdig, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater spricht zu seinen Knechten, bringt das beste Gewand, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße. Bringt das gemästete Kalb, schlachtet es, lasst uns essen und lasst uns fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein, er möchte mit dir fröhlich sein, er möchte dir nahe sein, er möchte mit dir essen und trinken. Er lädt dich ein in Gemeinschaft des Blutes und in Gemeinschaft seines Leibes. Er erneuert den Bund zur Vergebung unserer Sünden. Und wir müssen Ja sagen. Wir müssen nichts tun als Ja sagen und der Einladung folgen. Und dazu lade ich euch ein.